Meine Damen und Herren, die Auslegungen zu vier paulinischen Briefen sind die ältesten Bibelkommentare von Hieronymus. Sie wurden auf beharrliche Bitten der Freunde des Kirchenvaters Paula und Eustochium um 386 geschrieben. Während die Auslegung der kleineren Briefe zu Philemon und zu Titus je in einem einzigen Band vorgelegt ist, bestehen die Kommentare zu den größeren Briefen Galater, Epheser aus drei Teilbänden. Jeder Band beginnt mit einem Vorwort, in dem verschiedene Informationen über die verwendete Methode beziehungsweise über die zur Verfügung stehenden Quellen oder die Entstehungsverhältnisse des analysierten Briefes mitgeteilt werden. Ganz eindeutig ist, dass Hieronymus diese Kommentare aufgrund älteren Auslegungen, besonders aufgrund der Werke von Origenes, verfasste. Am Anfang des Galaterbriefkommentars und des Epheserbriefkommentars nennt er die Autoren, deren Schriften er benutzte. Folgende Namen werden in beiden Kommentaren erwähnt: Origenes, Didymus der Blinde und Apollinaris von Laodicea. Vor allem darf ich einige interessante Aspekte der Vorworte kurz vorstellen. Im Vorwort zum Titusbriefkommentar setzt sich Hieronymus jenen Gnostikern, vor allem Markion, entgegen, die einige zu Paulus zugeschriebene Schriften, zwar die zwei Timotheusbriefe, Titusbrief und Hebräerbrief, von dem Apostel absprachen und aus dem Kanon ausschlossen. Der Kirchenvater bemängelt vor allem die Begründung solchen Verfahrens. Eigentlich lehnt er die Möglichkeit, dass ein Brief nicht von dem Apostel stamme, nicht kategorisch ab. In seiner Schrift De Viris Illustribus formuliert der Kirchenvater starke Zweifel darüber, dass der Verfasser des Hebräerbriefes tatsächlich Paulus wäre. Aber diese Zweifel hat schwerwiegende Gründe und betrifft nicht die Kanonizität des Briefes. Diejenigen hingegen, die den Titusbrief vom Apostel der Völker absprachen, führten keine Argumente an. Der polemische Ton kennzeichnet auch das Vorwort des zum Philemonbrief geschriebenen Kommentars, denn einige Christen leugneten das Wert des Briefes. Diese Schreiben können nicht von Paulus stammen, wenn es denn noch von Paulus stamme, enthalte keine Lehre. Die genannten Kritiker meinten, dass sich der Apostel nicht in jeder Zeit und nicht in jeder Sache vom Heiligen Geist geleitet geäußert hätte. In den Briefen gäbe es Aussagen, die zu profan seien und nicht auf die Präsenz von Christus hinweisen würden. Zum Beispiel, Timotheus soll den Mantel von Paulus mitbringen, 2. Timotheusbrief 4,13, oder Philemon soll dem Apostel Unterkunft vorbereiten, Philemonbrief 22. Hieronymus ist mit dieser Ansicht nicht einverstanden. Unter anderem weist er auf Epheserbrief 4 hin, wo Paulus die Sünden aufzählt, durch die die Christen den Heiligen Geist betrüben. Aber der Kauf der Speise, die Vorbereitung der Unterkunft und die Übergabe der Kleidung seien keine sündigen Akte. Man könnte sie nicht einmal für nebensächliche Dinge halten. Jesus selbst habe ja die Füße der Jünger gewaschen und in der Wüste die Volksmenge gesättigt. Wenn wir die kleinen Dinge radikal von den großen trennen, werden wir einmal uns der Auffassung der Gnostiker anschließen, die behaupten, der Schöpfer der Ameisen, der Würmer, der Mücken und der Heuschrecken, unterscheide sich von dem Schöpfer des Himmels, der Erde, des Meeres und der Engel. Im größten Teil der Prologe zu den drei Bänden des Galaterbrief-Kommentars werden solche Themen behandelt, die auch in den Einleitungen der modernen Kommentare vorkommen. Im Vorwort des ersten Teilbandes schreibt Hieronymus über den Anlass und den Zweck der Verfassung des Briefes. Die notwendigen Informationen hinsichtlich der Adressaten werden am Anfang des zweiten Teilbandes mitgeteilt. Der Kirchenvater vertritt die Position, die heutzutage Nordgalatien-Hypothese oder Landschaft-Hypothese nennt. Die Adressaten seien die eigentlichen Galater, die ursprünglich Kelter waren und vom Westen in die Mitte des Kleinasiens einwanderten. Beachtenswert ist, dass Hieronymus im Vorwort des dritten Teilbandes sich nicht auf den zum kommentierenden Brief konzentriert, sondern zuerst die Gründe des fehlenden Stils des Kommentars aufzählt, dann bestimmt die literarische Gattung seiner Schrift folgendermaßen. Forsum ista, videlicet ut et vobis et ceteris qui forte legere voluerint, sit responsum me non panegyricum aut controversiam scribere, sed commentarium. Ides hoc habere propositum not ut mea verba laudentur, sed ut quae ab alio benedicta sunt, ut ita intelligantur ut dicta sunt. Wie schon früher gesagt, besteht auch der Kommentar Kommentar zum Epheserbrief aus drei Bänden, deren Vorworte aber weniger konkret und informativ sind als die zu den Auslegungen des Galaterbriefes. Nur das Vorwort zum ersten Teilband enthält nützliche Informationen, meiner Meinung nach natürlich. Hieronymus hebt hier hervor, dass der Epheserbrief Media Apostoli Epistula sei, das heißt eine Mittelstellung in der paulinischen Briefsammlung besitze. Diese Mittelstellung gelte sowohl nach der Reihenfolge als auch nach dem Inhalt. Die benannte Schrift stehe zwischen den größeren und den kleineren Briefen und sei das Herz der paulinischen Sammlung. Medium autem dico, non quo prima sequens extremis major sit, sed commodo cor animalis in medio est, ut ex hoc intelligatis quantis difficultatibus et quam profundis questionibus involuta sit. Aus den charakteristischen Aspekten der Auslegung von Hieronymus möchte ich drei illustrieren. Das erste Kennzeichen ist die Konzentration auf die ursprüngliche Bedeutung der Worte und der Ausdrücke. In Galater 4,4 wird die Aufmerksamkeit auf die Inkarnation gerichtet. Ad ubi venit plenitudo temporis, misit Deus filium suum, factum ex muliere, factum sub lege. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. In der Auslegung hebt Hieronymus hervor, dass Paulus hier nicht per mulieren, sondern ex muliere schreibt. So werde die Wirklichkeit der Fleischwerdung bewusst gemacht. Von seiner Mutter habe Jesus in der Tat die menschliche Natur empfangen. Der Kirchenvater hält es für wichtig, auch zum Substantiv mulier, Frau, einige Informationen mitzuteilen. Das erwähnte Substantiv wurde nämlich von vielen für die heilige Mutter des Herrn als ungenügend und ungeeignet empfunden. Hieronymus weist zuerst darauf hin, dass dieses Wort auch in den Evangelien begegnet. Dann macht er folgende Bemerkung. Non enim necessera semper quasi caute et timide virginem dicere, cum mulier sexum magis significet quam copulam viri. Et secundum intelligentiam graecitas gyne, ein griechisches Wort, gyne, tam uxor cam mulier valeat interpretare. In Titus Brief 1:5-7 handelt sich um die Gemeindeleiter, die Titus in den einzelnen Städten einsetzen muss. Hieronymus lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die Gemeindeleiter, dass für die Gemeindeleiter zwei Bezeichnungen verwendet sind. Zuerst Presbyteros, dann Episkopos. Daraus schließt der Kirchenvater die Folgerung, dass die Substantive Presbyter und Bischof Synonyme seien, das heißt dieselbe Sache benennen würden. Das Wort Presbyteros beziehe sich auf das Alter und das Substantiv Episkopos bezeichne das Amt. Zur Unterstützung seiner Auffassung beruft sich Hieronymus unter anderem auf Philipper 1:1-2, wo das Wort Episkopos im Plural steht und daher kein monarchisches Bischofsamt bezeichnen kann. Hieronymus meint, dass in der frühesten Zeit der Kirche die Gemeinden von einem Gremium der Presbyter geleitet worden seien und nur später, als innerhalb der Gemeinden Spannungen entstanden, ein Presbyter den anderen als Vorsteher übergeordnet worden sei. Der zweite charakteristische Aspekt der hieronymischen Auslegung besteht in dem ständigen Hinweis auf das Alte Testament und auf die Evangelien. Der Kirchenvater deutet die Aussagen von Paulus im Kontext der ganzen Bibel. Er weist nicht nur auf andere Verwendungsstellen einzelner Wörter oder Ausdrücke hin, sondern endet auch lockere Kontakte. Im Kommentar zum Philemonbrief wird der Fall von Onesimus mit der alttestamentlichen Josef-Geschichte verglichen. Die Söhne Jakobs begangen eine große Sünde, als sie ihren jüngeren Bruder aus Neid und Missgunst zu ismaelitischen Händlern verkaufte. Aber ihre Tat wurde Ausgangspunkt guter Dinge. Der in Machtposition geratene Josef selbst bewertete die Ereignisse als eine großartige Manifestation der Vorsehung und der Macht Gottes. Ich zitiere aus Genesis 50:24 ungefähr. Ich weiß noch nicht ganz genau die Stelle, aber Genesis 50 sicher. Ihr habt Böses gegen mich im Sinne gehabt, Gott aber hat es zum Guten gewendet. Gleicherweise hat Gott auch die Sünde von Onesimus zum Guten gewendet. Der von seinem Herrn sündigerweise entlaufene Knecht, der ihm sogar einen Schaden zufügte, wurde nicht nur ein Christgläubiger, sondern als Mitarbeiter von Paulus auch ein Verkündiger des Evangeliums. Und das Gute, das Gott verwirklicht hat, muss dadurch fortgesetzt werden, dass Philemon den zurückkehrenden Onesimus als einen Mitbruder empfängt. Wenn er nicht so handele, wenn er nicht so handeln würde, würde er das erreichte Gut zerstören. An mehreren Stellen beruft sich Hieronymus sowohl auf das Alte wie auch auf das Neue Testament. Als Beispiel nenne ich die Auslegung von Galater 6:2. Der biblische Text lautet, eine trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Mit Hinweis auf Psalm 38 identifiziert Hieronymus die Last mit der Sünde. Und das Wesen des Gesetzes Christi erklärt er aufgrund des in der Abschiedsrede formulierten Liebesgebot Jesu. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Jesus hat so geliebt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Deshalb muss sich unsere Liebe gleicherweise im Erbarmen, in der Solidarität und in der Hilfsbereitschaft erweisen. Ein dritter charakteristischer Aspekt der hieronymischen Auslegung ist die regelmäßige Polemik gegenüber heretischen oder für falsch gehaltenen Ideen. Schon in den Vorworten der Kommentare zu dem Philemonbrief und dem Titusbrief finden sich starke antignostische Aussagen. Besonders beachtenswert ist die Interpretation vom Epheserbrief 4, 5 bis 6. Diese Interpretation besteht großenteils aus polemischen Bemerkungen. An der genannten Stelle schreibt Paulus: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Hieronymus betont, dass die Ausdrücke Glaube, Taufe, Gott und Herr voneinander differieren. Deshalb könne Sabellius, ein Heretiker, Sabellius kein Recht haben, wenn er behauptet, dass der Gottvater und der Sohn eigentlich eine einzige Person seien. Aber auch die Arianer, die die Gottheit des Sohnes leugnen, seien im großen Irrtum. Denn die Tatsache, dass nur der Vater Gott genannt wird und nur der Sohn den Namen Herr trägt, bedeutet nicht, dass allein der Vater Gott und allein der Sohn Herr wäre. Ebenso beachtenswert ist, was Hieronymus über den einzigen Glauben und über die einzige Taufe schreibt. Taufe, nicht Traube, Taufe schreibt. Der Glaube, seinen einzigen, denn wir glauben in selber Weise an den Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist. Die Taufe sei eine einzige, denn wir werden in selber Weise im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist getauft. Die Taufe geschehe nicht in den, es hängt nicht in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern in dem einzigen Namen, der Gott heißt. Abschließende Gedanken. Die modernen Wissenschaftler beurteilen die vier Paulusbriefkommentare von Hieronymus ziemlich zurückhaltend. Man wirft dem Kirchenvater vor, dass er in weitem Umgang den Inhalt der Kommentare ältere Ausleger ausschreibe. Außerdem stelle er verschiedene ihm überkommene Deutungen nebeneinander, ohne sich für eine zu entscheiden, und gelegentlich ergänze die Aussagen von Paulus mit eigenen Gedanken. Zwar sind diese kritischen Äußerungen meistens begründet, jedoch wage ich zu behaupten, trotz aller schwachen Punkte der Auslegung enthalten die besprochenen Kommentare solche Züge, die auch heute anregend wirken können. Das Interesse von Hieronymus für die Textkritik, für die Einleitungsfragen und für die Etymologie ist durchaus positiv zu bewerten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.